unsere kleine Welt. Was Windeln und Weltpolitik verbindet, warum Tränen größer sind als Tore und warum jeder Pups ein Promi wird. Das ist unser Podcast-Diary. Geschrieben von Philipp, gelesen von Fanny, inspiriert von Oscar und Lil. Mit Ryanair zu Renatur. Tja, wir sind leider raus. All diese Debatten über Fridays for Future, den Klimawandel und was wir alle für eine lebenswerte Zukunft tun können, für uns sind sie zu Ende. So funktioniert leider die Logik derer, die entscheiden wollen, wer ins Berghain der deutschen Politikdebatte rein darf und wer nicht, also in die Klimadiskussion. Die Türsteher urteilen etwa so. Du willst Klimaschutz? Aha, aber du fliegst ja noch. Tja, du kommst ja nicht rein. Man soll gefälligst erstmal vor der eigenen Tür kehren. Die deutsche Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer muss inzwischen genau erklären, wann sie in ihrem 22 Jahre langen Leben wann, wohin und warum in einem Flugzeug gereist ist. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, ist im Januar dieses Jahres nach Kalifornien geflogen. Privat. Der Shitstorm war so heftig, als wären die Bordtoiletten ihres Ferienfliegers direkt an die Turbine angeschlossen worden. Und die rechtspopulistische Pegida-Postille, kompakt, beklagt händeringend, rechts gestreckt wahrscheinlich, eine Umfrage, wonach Grünen-Wähler statistisch mehr fliegen als die Anhänger aller anderen Parteien. Catchy, wenn auch rätselhaft, die entsprechende Überschrift. Wasser predigen, Kerosin trinken. Trinken? Na egal. Zunächst mal guilty as charged. Wir sind Grünen-Anhänger, also nicht die Kinder, zumindest nicht nachweislich, aber wir Eltern schon. Und wir kommen gerade aus dem Sommerurlaub. Korfu. Eine Woche? Hinschwimmen lohnte nicht, wir sind geflogen. Nach dem Verständnis der Kritiker der Klimaschutzbewegung haben wir uns damit als Diskutanten disqualifiziert. Wie die globale Temperatur halbwegs stabil gehalten werden kann und auch der gemeine Malediven festen Boden unter den Füßen behält, geht uns nichts mehr an. Es kommt ja noch besser. Wir sind mit einem Klimakiller von Ryanair in ein alternatives Urlaubsprojekt namens Renatur gejettet. Dort wird Wert gelegt auf Nachhaltigkeit, bei den Nahrungsmitteln, die selbst angebaut werden. Es gibt viele vegetarische Speiseangebote, biologisch abbaubare Reinigungsmittel, erneuerbare Energieversorgung und naturnahe Urlaubserlebnisse. Die Anlage hat einen eigenen Obst- und Gemüseanbau, eine kleine Hühnerfarm, Ziegen und eine eigene Käserei. Alles sehr umweltbewusst konzipiert und wir düsen mit den Ganoven von Ryanair dorthin. Schizophrener geht es kaum, das ist uns bewusst. Aber die Anlage, die können wir empfehlen. Toll. Wären wir berühmt genug, woran wir arbeiten, Klimawandelleugner würden uns dennoch schlicht für bipolar halten. Umweltzerstörer machen Urlaub in einem Nachhaltigkeitsferienkomplex. Pah, die haben wohl zu heiß gebadet. Es geht ja inzwischen auch fast im Meer. Nun ja, was die Leute so reden. Denn natürlich ist Klimaschutz trotzdem ein Thema für uns. Und nicht nur der. Umweltverschmutzung, Energiegewinnung und Energieverbrauch, Müll, Verkehrspolitik, einfach alles, was diese hübsche Kugel, auf der wir uns rumtreiben, möglichst lange, möglichst hübsch bleiben lässt. Das ist schwer genug und gelingt nicht genug, sodass wir uns schon jetzt Antworten überlegen müssen, wenn uns unsere Kinder Oscar und Lilly irgendwann fragen, warum unsere Generation ihrer Generation so einen verdreckten Planeten hinterlassen hat. Die Frage wird kommen und wir werden antworten müssen, dass wir nicht genug getan haben. Das steht heute schon fest. Der Widerspruch zwischen dem, was man denkt, und dem, was man tut, ist ja auch nicht immer aufzulösen. Keiner von uns hat einen perfekten CO2-Fußabdruck. Keiner von uns hat jeden Joghurtdeckel abgespült und immer in den richtigen Mülleimer geworfen. Mal ganz abgesehen davon, wo der gespülte Deckel am Ende landet. Wir müssten viel mehr tun, aber wie so viele scheitern wir oft an Bequemlichkeit, an Gedankenlosigkeit und manchmal auch an der billigen Ausrede, was können wir schon tun? Was hat unser kleines Leben mit dem großen Ganzen zu tun? Je mehr man über Umweltschutz und Klimaschonung liest, desto klarer wird einem, es hat alles mit allem zu tun. Gut, die wenigsten von uns haben alle Studien über den Klimawandel und die Rolle des Menschen dabei verstanden oder auch nur gelesen. Aber überlassen wir die Debatte darüber deshalb nur den Profis? wie es FDP-Mastermind Christian Lindner so passen könnte? Oder nur den Perfekten, die es nicht gibt? Nein, auch wir nicht mal Halbwissenden, wir immer noch Flieger, wir Dieselfahrer, wir müssen uns einbringen, mitdiskutieren, lernen. Schon deshalb, um zu verstehen, was wir für die Zukunft von Oscars und Lillys Planeten besser machen können. Des Planeten aller Oscars und Lillys. Denn auch wenn wir nicht alles verstehen, man fühlt, dass gerade etwas passiert. Vor unserer Haustür, in unserer kleinen Welt. Man kann ahnen, dass etwas auf uns zukommt. Denn mal ehrlich, wie viele große Waldbrände gab es vor 10 Jahren im Sommer rund um Berlin? Wie viele Maisernten sind in Brandenburg vor 10 Jahren zur Hälfte an den Halmen verdorrt? Was vor unseren Augen passiert, wirkt wie der Teaser für eine neue Serie. Coming soon on Weltflix. Das Ende der Erde, wie wir sie kennen? Nebenbei, die wievielte Staffel ist das eigentlich? Gehörten Waldsterben und Atomkraft dazu? Egal. Das ist, was wir sehen, was wir glauben, was wir empfinden. Als die Pegida nach 2015 montags spazieren ging und ihre Klaköre »Wir sind das Volk« und »Ausländer raus« skandierten und die Bundesregierung für ihre Migrationspolitik beschimpften, da haben wir Gutmenschen, seit wann ist das eigentlich ein Schimpfwort? Naja, wir haben sie verspottet. Ihr Sachsen, ihr habt doch gar keine Ausländer im Land. Keiner von euch hat je einen Asylanten gesehen. Eure einzige Parallelgesellschaft ist die Nazi-Szene. Und eure angeblichen Fakten sind in Wahrheit nur Gefühle. Dafür sind wir zu Recht kritisiert worden. Denn wer die Gefühle der Menschen nicht ernst nimmt, treibt sie an den Rand, wo ihnen der Eindruck vermittelt wird, sie würden gehört. Wir haben das mit einiger Verzögerung verstanden. Spannenderweise funktioniert die Fridays for Future-Kritik an der unentschlossenen Klimapolitik nun vom Mechanismus her ganz ähnlich wie der Pegida-Protest, auch wenn wir Gutmenschen nichts mit diesen Pegida-Fußgängern zu tun haben wollen. Wieder gehen Menschen auf die Straße, um ihren Ängsten eine Stimme zu geben, ihrem subjektiven Erleben, ihrem Eindruck, dass wir uns als Gesellschaft gerade in die falsche Richtung bewegen. Und wieder, wie bei den Kriminalitätsstatistiken, die die Pegidisten und die AfDler so gerne zitierten, haben auch wir Studien als Beleg unseres Eindrucks im Gepäck. Und wie in der Migrationsdebatte gibt es Studien, die so und so ausgelegt werden können, die sich gar völlig widersprechen. Wissenschaft in unserer Zeit ist so kleinteilig, so speziell, so differenziert geworden, dass sie für Nichtwissenschaftler den Religionen immer ähnlicher werden. Denn es geht kaum noch darum, was wir wissen. Es geht auch darum, was und wem wir vertrauen, was wir glauben. Insofern sollte doch für diejenigen, die Angst vor dem Klimawandel haben, dasselbe gelten wie für die, die ihre Überfremdungsängste gehört wissen wollen. Nehmt unsere Sorge bitte ernst, obwohl wir sie nicht empirisch belegen können und obwohl wir vielleicht selbst nicht perfekt sind. Denn auch wenn der Korfu-Flug klimatechnisch kein Ruhmesblatt unserer kleinen Familie war, wir bemühen uns, es künftig besser zu machen. Wir sind bereit, unser Leben anzupassen. Andere tun das radikaler als wir, aber wir tragen unseren Teil bei. Wir haben den Pappbecher für Kaffee abgeschworen, das war ziemlich leicht. Wir kaufen wieder Mineralwasser in Glasflaschen. Wir fliegen mit schlechterem Gewissen und tatsächlich weniger. Wir fahren mehr Bahn, auch wenn das nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist. Wir lassen den alten Diesel öfter stehen, wenn auch noch nicht oft genug. Das hat die Debatte um Klimaveränderung und Umweltschutz bereits mit uns gemacht. Und wir fühlen, ja, schon wieder fühlen wir, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Umweltschutz ist ja nicht nur Flugshaming. Es beginnt ja viel kleiner, auf dem Abendbrotsteller. Einen trotzigen kleinen Jungen und ein wählerisches kleines Mädchen zum Essen zu bewegen, das ist die Champions League der Kindererziehung. Abseits von Spaghetti und Schokolade ist die Palette dessen, was unsere Brut bereitwillig zu sich nimmt, bemerkenswert klein. Jedes Gericht, das auf die Gegenliebe unserer kleinen Gastronomen stößt, feiern wir deshalb wie einen Endspieltriumph. Und seit kurzem liebt Oscar Hühnchen. Nun wäre das ganz praktisch für uns. Denn Hühnchen kostet nicht die Welt, es gibt unendlich viele Rezepte und ein sattes Kind ist ein Problem weniger in unserer kleinen Welt. In der großen Welt aber sorgt Oscars neue Vorliebe natürlich für Probleme. Lassen wir mal außen vor, dass preiswertes Hühnerfleisch auf eine unfassbar grausame Art von den Tieren gewonnen wird. Zwar verursacht Geflügel- und Schweinefleisch in der Produktion nur etwa ein Viertel der sogenannten CO2-Äquivalente, wie beispielsweise Rindfleisch. Kurzer Exkurs, CO2-Äquivalente sind ein Maß für das Treibhauspotenzial einer Substanz oder die klimaschädliche Wirkung einer Aktivität. Und dennoch brauchen Hühner und Puten in der Mast immense Futtermengen, die oft aus anderen Ländern importiert werden und für deren Produktion dort riesige Flächen gerodet werden müssen. Mit den bekannten Folgen für das Klima. Wir müssen zugeben, satte Kinder sind Prio 1. Wir sind Eltern, bevor wir Klimaschützer sind. Aber es scheint gerade, als käme uns in diesem Dilemma ein kleines Hühnergehege in Brandenburg zugute. Denn Oskars Opa hält sich dort ein Dutzend Hühner. Und die versorgen erstens die ganze Verwandtschaft mit frischen, wirklich leckeren Bio-Eiern und sind zweitens die Lieblingstiere unseres Thronfolgers. Denn man kann sie füttern und herumscheuchen und ihnen Namen geben und tausend Dinge mehr. Opas Hühner sind super. Und dass die Eier von den Hühnern kommen, das juckt Oskar null. Er hasst Eier und offensichtlich schadet es seinen gefiederten Kumpels nicht, dass sie für uns Eier legen. Allerdings gibt Opas Federvieh der so leckeren Hühnerkeule auf Oskars Teller mehr und mehr ein Gesicht. Huhn in der Pfanne ist dasselbe Wort wie Huhn bei Opa. Diese sprachliche Auffälligkeit arbeitet in unserem schlauen Fuchs. Er stellt Fragen und wir belügen ihn nicht. Das sind die Beine von Hühnern, Oskar. Nicht die von Opa, also nicht die Beine seiner Hühner, aber anderer Hühner. Noch grinst er diesen Zusammenhang mit fettverschmierter Schnute weg. Nee, das ist ja hier kein richtiges Hühnchen. Man isst doch gar keine Hühner, Mama. Wir haben das mal noch so stehen lassen. Diskutieren bringt noch nicht so viel bei Oskar. Aber der Zweifel ist gesät und wir fragen uns, wohin er führen wird. Denn unser 3-3-Vierteljähriger, 3-4, wie er sagt, denkt offensichtlich darüber nach, was er da isst und was das bedeutet. Etwas, was wir nicht oft genug tun, zugegebenerweise. Werden wir jetzt eine vegetarische Familie? Vielleicht nicht. Lilly würde das Jugendamt rufen lassen, wenn wir ihr die Leonerwurst verwehren. Und Philipp offen gesagt auch. Aber seit längerer Zeit probieren wir herum. Es gibt manierlichen pflanzlichen Ersatz, den ich den Kindern und sogar Philipp immer wieder unterjubel. Damit machen wir keinen Korfu-Flug ungeschehen. Das qualifiziert uns nicht mehr für die Klimadebatte als andere, natürlich nicht. Aber vielleicht geht es auch gar nicht immer um das große Ganze. Vielleicht geht es auch nur darum, im Kleinen darauf zu achten, wo man Dinge besser machen kann und sich dennoch manchmal etwas gönnt. Wir müssen uns anpassen, ohne uns völlig zu beschneiden. Wir müssen nicht alles verbieten, aber wir müssen darüber diskutieren, damit sich der Gedanke an Klimaschutz und Umweltbewusstsein in allen großen und kleinen Köpfen festsetzt. Das ist ein Anfang. Also, unser Anfang. Das war unser Podcast-Diary. Immer wöchentlich, immer weltaktuell.